Wir haben Jesus auf dem Berg Hermon gesehen, in diesem Kapitel 17. Auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus verwandelt wurde, wo er verherrlicht wurde, wo er begonnen hat zu strahlen vor seinen Jüngern. Und all seine Herrlichkeit, seine Majestät, seine Göttlichkeit, auch seine Reinheit und Heiligkeit ist offenbar geworden. Jesus war verherrlicht. Er hätte direkt in den Himmel auffahren können, es hätte nichts zurückhalten können. Aber Jesus hat es nicht getan, weil er uns lieb hat. Und er ist hinabgestiegen von diesem Berg der Verherrlichung, um die Sünde und das Leid dieser Welt zu konfrontieren. Und wir haben letztes Mal gesehen, wie Jesus diesen besessenen Jungen geheilt hat. Er ist hinabgestiegen von diesem Berg der Herrlichkeit, der Verherrlichung, um auf einen anderen Hügel raufzusteigen, den er ein Kreuz getragen hat auf seinen Schultern, um für uns zu sterben, um uns zu erlösen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Und das bringt uns zu unserer Stelle für heute Morgen. Vers 22. Als sie sich aber in Galiläa aufhielten, das heißt weiter südlich, sprach Jesus zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschen Hände, und sie werden ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt. Es ist das zweite Mal, dass Jesus seinen Jüngern sein Leiden, aber auch seine Auferstehung voraussagt. Und Jesus tut es, sodass die Jünger und auch wir wissen, dass er die Kontrolle hat. Ich meine, er ist dieser herrliche, heilige Gott, den wir auf dem Berg der Verklärung gesehen haben. Jesus hat die Geschichte unter seiner Kontrolle. Und Jesus hat auch unsere persönliche Geschichte, unser Leben in seiner Hand und unter seiner Kontrolle. Sieh, das Kreuz war kein Zufall. Das Kreuz war nicht irgendwie ein blödes Missgeschick, das sich Jesus verkalkuliert hat und sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Das Kreuz war von jeher Gottes Plan, um uns zu erlösen. Wir Menschen sind von Natur aus Sünder. Wir sind schuldig vor Gott. Ich meine, unser Gewissen gibt uns Zeugnis, dass wir nicht rein und heilig sind, so wie Gott. Und diese Schuld trennt uns von ihm. Und Gott wusste das, dass wir aus uns selbst nicht vollkommen sein können. Nicht diesen Maßstab erreichen können. Nicht in Beziehung mit ihm sein können von Natur aus. Und so war es von Anfang an Gottes Plan, in Jesus Mensch zu werden und dieses perfekte Leben zu leben, was wir nicht leben konnten. Und dieses perfekte Leben als Preis, als Sündopfer für unsere Schuld einzusetzen. So dass wir frei sein können davon und wieder in Beziehung mit ihm eintreten können. Gott hat die Kontrolle hier. Und wir haben auf dem Berg gesehen, dass Jesus sich wieder dem Plan des Vaters unterworfen hat und dass er herabgestiegen ist von diesem Berg der Herrlichkeit, um unsere Schuld zu bezahlen. Jesus hat es freiwillig getan, weil er uns so liebt. In Johannes 10 hat Jesus gesagt: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Niemand nimmt mir mein Leben, sagt Jesus, sondern ich gebe mein Leben. Aus freiem Wille. Sein Erlösungswerk am Kreuz für uns, das war seine Entscheidung. Das war seine Hingabe an den Willen des Vaters. Das war auch seine Hingabe an uns. Es war der größte Liebesbeweis, den Gott uns je erbracht hat. In Johannes 15 hat Jesus gesagt: Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Es ist noch größer, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben hingegeben für seine zukünftigen Freunde. Jesus ist schon für uns gestorben, als wir noch gar nicht seine Freunde waren, bevor wir ihn noch angenommen haben, bevor wir ihm noch nachgefolgt sind. Im Römerbrief im Kapitel 5 steht: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Als wir seine Feinde waren, sind wir mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes. Gott hat dich geliebt, bevor noch du dich für ihn interessiert hast. Jesus ist für dich gestorben, dann als du ihn noch abgelehnt hast, als du stolz warst in deinen Sünden und in deiner Rebellion gegen ihn und Rebellion gegen ihn gelebt hast. Gott ist ein Vater, der seine Kinder lieb hat, selbst wenn sie rebellisch sind. Jesus hat sich für dich geopfert, für deine Sünden bezahlt, noch bevor du dich bekehrt hast. Ich meine, wie viele von deinen Sünden hast du begangen, als Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist? War noch alles zukünftig, nicht wahr? Deswegen können wir sicher sein, als Jesus damals bezahlt hat, hat er für unsere ganze Schuld bezahlt. Wir müssen nicht mehr wegen jeder einzelnen Sünde zu ihm kommen und wieder irgendein Opfer bringen. Oder wieder, Gott, vergib mir, bezahl dafür. Nein, Gott ist schon bezahlt, ist schon rein. Wir sollen kommen, sie bekennen, sagen, Gott, es muss raus aus meinem Leben. Ich bekenne, dass es Sünde ist, ich stimme mit dir überein. Aber ich danke dir auch, dass du schon bezahlt hast dafür. Und ich darf diese Vergebung immer wieder konkret annehmen. Wenn wir Abendmahl gefeiert haben, darum geht es beim Abendmahl. Wirklich diese Gelegenheit, ihm zu begegnen. Immer wieder sein Werk neu real zu machen. Und sein Bewusstsein zu rufen und neu anzunehmen. Alle deine Schuld ist bereits bezahlt. Und sie wird wirksam für dich, wird wirksam für einen Menschen, wenn er sie im Glauben für sich persönlich annimmt. Jesus hat dich von Ewigkeit an geliebt, er hat dich sich hingegeben, er hat sich aufgeopfert für dich. Und dann, als er ans Kreuz gegangen ist, dann ist das nicht etwas gewesen, was ihm irgendwie passiert ist oder was ihm aufgezwungen war von irgendjemandem. Nee, es war freiwillig, war seine Entscheidung, hat sich mir, hat sich dir hingegeben. Seine Liebe, seine Hingabe ist sichtbar geworden. Sichtbar geworden, wie sehr er dich und mich schätzt. Zweifelst du an Gottes Liebe für dich heute Morgen? Dann weißt du was, schau aufs Kreuz. So sehr liebt dich Gott. Größere Liebe hat niemand als die, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und Jesus ist für uns gestorben, noch bevor wir überhaupt deine Freunde waren. Schon im Voraus für uns. Jesus stieg hinab von diesem Berg der Verherrlichung auf den Berg des Opfertodes. Und das war seine Entscheidung. Er hatte es unter Kontrolle. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, in unseren Versen hier sehen wir einen sehr realen menschlichen Beitrag, den wir dazu geleistet haben. Der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschenhände. Zum ersten Mal sagt Jesus an den Jüngern, dass sie, seine Nachfolger, einen Teil dran haben werden an seinem Tod. Er sagt, ihr werdet mich verraten. Der Sohn des Menschen wird verraten werden. Kein Wunder, dass die Jünger betrübt waren, als Jesus das gesagt hat. Und sie, das heißt die Menschen, werden ihn töten. Es waren wirklich wir Menschen, die Jesus getötet haben. Das ist die andere Seite. Menschen, sie haben ihn getötet, sie haben ihn angespuckt, sie haben ihn beschimpft, sie haben ihn gedemütigt, sie haben ihn gegeißelt, sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Diese Menschen, für die er gekommen ist, für die er Mensch geworden ist. Und wir können sagen, oh ja, diese Juden, diese Römer, die Jesus gekreuzigt haben, das waren wirklich schlechte, böse Menschen. Nein, nein. Die Bibel ist ganz klar. Es waren letztlich nicht diese, die ihn ans Kreuz gebracht haben, sondern das waren ihr und ich. Jeder von uns hat Jesus ans Kreuz geschlagen. Es war unsere Schuld, unsere unheiligen Gedanken, unsere unheiligen Worte, unsere unheiligen Werke, unsere unheiligen Motivationen, unsere Schuld. Diese Juden und diese Römer, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben und verspottet haben und gegeißelt haben, die waren wirklich nur Stellvertreter von uns. Aber es war unsere Schuld. Wir haben ihn angespuckt. Wir haben ihn geschlagen. Wir haben ihn gekreuzigt. Es war unsere persönliche Schuld. die ihn ans Kreuz gebracht hat und für die er bezahlt hat. Ich sehe hier in Matthäus 17 so ein Zusammentreffen von dieser menschlichen Schuld, menschlichem Versagen, auch dieser menschlichen Not oder diesem menschlichen Bedürfnis nach Erlösung und Vergebung in diesen Versen 22 und 23. Aber auf der anderen Seite sehe ich, andere Seite, dieses Zusammentreffen unseres Bedürfnisses mit unserem Erlöser Jesus, der seine Herrlichkeit verlassen hat und dieses perfekte, heilige, sündenlose Leben gelebt hat für uns und dann dieses Leben als Preis, als Lösegeld für unsere Sünden eingesetzt hat und damit unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Ich sehe diesen Jesus, der unsere Schuld, unsere Sünden auf sich nimmt und sie bedeckt, sie begleicht, unsere Schuld auslöscht durch sein perfektes Leben. Unsere Schmutzwäsche wird gleichsam reingewaschen durch sein Blut, das sein vollkommenes Leben repräsentiert. Und er bekleidet uns mit seiner Gerechtigkeit, sagt uns die Bibel. Und unsere Schuld wird gleichsam aufgezehrt durch seine Herrlichkeit, seine Perfektion. Und Leute, als Jesus geschrien hat, es ist vollbracht, da war es vollbracht. Da waren deine Sünden völlig bezahlt, völlig weggemacht. Diese Trennung vom Vater hat er an unserer Stelle erlebt. Und das heißt, jetzt müssen wir sie nie mehr erleben, wenn wir auf Jesus vertrauen und in ihm sind. Und dann ist Jesus auferweckt worden. Und die Jünger haben das nicht kapiert. Hier, die waren betrübt. Die haben das nicht kapiert. Die waren so verwirrt, weil dieses Leiden und diese Botschaft vom Kreuz nicht in ihr Bild von dem Messias gepasst hat. Und haben dabei das Wichtigste verpasst, die Auferstehung, dass Jesus wieder auferstehen wird. Aber auch wenn es die Jünger nicht kapiert haben, Jesus ist auferstanden, sein Leben hat den Tod verschlungen. Und wirklich dieses Werk Jesu am Kreuz für dich, dieses sein Tod für unsere Schulden und seine Auferstehung, das ist ein Blankoscheck für mich und für dich. Jesus hat für all deine Schuld bezahlt vor 2000 Jahren, als er gestorben ist. Und Jesus hat den Tod besiegt, als er auferstanden ist. Und Jesus bietet dir heute sein heiliges, perfektes, sündloses, ewiges Leben im Austausch für dein altes, sündiges, eigenes Leben an. Ist ein gutes Geschäft. Ich habe eine Folie, die das vielleicht noch ein bisschen illustriert. Habe ich von diesem Seminar mitgebracht, wo ich letzte Woche war. Jesus ewiges Leben. Zuerst haben wir hier den Nichtchristen. Na, der lebt sein Leben bis in alle Ewigkeit. Sein eigenes, sündiges, dreckiges Leben. Und das bringt ihn letztendlich in die Hölle. In diesen Ort des Getrenntseins von Gott, weil Schuld, Sünde uns immer von dem heiligen Gott trennt. Aber manchmal haben wir diese Vorstellung, dass wir als Christ ja unser Leben halt bis in alle Ewigkeit leben und naja, wir kommen halt in den Himmel, aber ist eigentlich falsch. Das dritte Bild zeigt uns, was die Wahrheit ist. Wir haben unser eigenes Leben bis zu unserer Bekehrung, wo wir das in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat. Und dann findet dieser Austausch statt, dass unser altes Leben abgetan ist, weggetan, ausgelöscht, reingewaschen, ausgetauscht wird durch sein heiliges Leben, was ewig ist. Und es ist jetzt sein Leben, das wir teilen können mit ihm. Im ersten Johannesbrief im Kapitel 5 schreibt uns der Johannes, er sagt, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Gott bietet uns diesen Blankoscheck an. Der ist gedeckt, der ist bereits bezahlt von Gott. Und er hat seine Unterschrift drunter gesetzt. Das Einzige, was du und ich noch machen müssen, wir müssen unsere Unterschrift dazusetzen. Wir müssen den Scheck unterschreiben, dass er für uns wirksam wird, dass wir ihn einlösen können. Wir müssen das verstehen, deine Schuld, deine Sünde ist schon bezahlt worden von Jesus vor 2000 Jahren. Ewiges Leben und Herrlichkeit wartet auf dich, potenziell. Sein ewiges Leben. Du musst nur noch deine Unterschrift unter diesen Scheck setzen, um ihn für dich persönlich einzulösen. Und du tust es, indem du deine Schuld persönlich zugibst und dich als bankrott erklärst vor Gott. Und dann sein Werk am Kreuz für dich persönlich im Glauben annimmst. Und das kannst du tun mit einem ganz einfachen Gebet, indem du dich entscheidest, dieses Werk Jesu am Kreuz anzunehmen und darauf allein zu vertrauen und dich Jesus ganz hinzugeben. Durch diese Bekehrung, durch diese Glaubensentscheidung identifizierst du dich damit, dass Jesus für dich gekreuzigt worden ist und auferstanden ist. Und du machst dir das zu deinem Eigen. Und du kannst so oder ähnlich beten. Und ich möchte euch einladen, wenn irgendjemand hier ist, der das noch nie getan hat, möchte ich ermutigen, das im Herzen mitzubeten. Ein Gebet so ähnlich, wo du sagst, Gott, ich habe mein Leben selbst bestimmt und ich bin vor dir schuldig geworden. Und ich bekenne es, dass meine Schuld, meine Sünde mich von dir getrennt hat. Aber Jesus, ich danke dir, dass du meine Schuld bezahlt hast am Kreuz. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und dass du mein persönlicher Erlöser geworden bist, Jesus. Und Jesus, ich entscheide mich, ich nehme das heute im Glauben für mich persönlich an. Jesus, ich danke dir, dass du meine Schuld bezahlt hast und meine Schuld vergibst. Und Jesus, bitte übernimm du jetzt die Herrschaft über mein Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen und vertraue mich dir an. Ab heute will ich für dich leben und mit dir leben. Ein einfaches Gebet, wo wir das annehmen, was Jesus für uns getan hat. Durch diese Glaubensentscheidung, durch diese Bekehrung zu Jesus, diese Entscheidung, sein Werk anzunehmen, unterschreibt ein Mensch diesen Blankoscheck, den Gott schon unterschrieben hat. Und da wird es für dich persönlich wirksam. Und alle deine Sünden sind vergeben, deine vergangenen, deine gegenwärtigen, mit denen du jetzt kämpfst, und auch noch alle zukünftigen. Ist bezahlt, ist beglichen, ist weg. Und der dreieinige Gott nimmt in deinem Herzen Wohnung. Und diese Trennung ist überwunden. Diese Trennung der Sünde und Gemeinschaft, Kommunikation mit Gott ist möglich. Ich mag dieses Zusammentreffen in Matthäus 17. Wir hatten dieses Bedürfnis nach Erlösung. Wir waren schuldig, wir waren getrennt, aber Jesus ist gekommen und er hat unsere Schuld bezahlt und diese Trennung überwunden. Und er hat unsere Sünden weggenommen und wir dürfen sein Leben mit ihm teilen. Im Galaterbrief, im Kapitel 2, im Vers 20 sagt der Paulus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Der 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Römerbrief, Kapitel 6. Da heißt es, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist mit Christus, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Unser alter Mensch ist tot. Der existiert nicht mehr. Wir brauchen deshalb auch nicht mehr unser altes Leben, der Sünde weiterleben. Unser Fleisch, das ist sozusagen der Nachlass dieses alten Menschen, den wir geerbt haben. Aber dieses Fleisch muss uns nicht mehr beherrschen. Wir haben neues Leben in Jesus Christus. Wir sind neue Menschen in ihm. Und wir können dieses neue Leben, das das Leben Jesu ist, ausleben, indem wir uns ihm hingeben. Tagtäglich. Sekunde für Sekunde ihm hingeben und Vertrauen auf ihn leben. Das Leben ist für mich Christus. Er ist unsere Identität. Erlösung ist so viel mehr als nur Sündenvergebung. So viel mehr. Völlig neues Leben in Jesus. Man, wie reich wir sind, wie reich beschenkt wir sind von Gott. Dieses Evangelium von Jesus ist wahrlich eine gute Nachricht. Lies mal weiter im Vers 24. Können den Overhead ausmachen. Danke, Peter. Vers 24. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Doppeldrachmen zu Petrus und sprachen: Zahlt eurer Lehrer nicht die Doppeldrachmen? Diese Doppeldrachme, also 2 Drachmen, war die Währung damals, das war die jährliche Tempelsteuer, die für den Tempel eingehoben wurde. Und diese Doppeldrachme entspricht einem halben Schekel im Alten Testament. Im 2. Buch Mose, im Kapitel 30, lesen wir davon, wo alle Gemusterten des Volks Israel für den Bau des Heiligtums einen halben Schekel bezahlt hat. Aus 2. Mose 38 wissen wir, dass daraus dann die Fußgestelle für das Heiligtum gegossen wurden, die aus Silber waren. Dieses Geld, was da eingehoben wurde, war ein Sühnegeld für die Israeliten, dass keine Plage über sie kommt. Sollte ihnen als Erinnerung dienen für ihre Erlösung. Eigentlich war das eine einmalige Angelegenheit damals, aber wie so oft, die Juden haben eine Tradition daraus gemacht. Haben eine jährliche Tempelsteuer draus gemacht. Und ich finde es interessant, dass nur der Matthäus uns diese Begebenheit berichtet. Matthäus war selbst mal ein Steuereintreiber, ein Zöllner. Hat ihn interessiert offensichtlich. Anderen haben die Steuern nicht so interessiert. Aber als sie nach Kapernaum kamen, traten diese Einnehmer der Doppeldrachmen zu Petrus und sprachen: Zahlt eurer Lehrer nicht die Doppeldrachmen? Ich glaube, das war in einem anklagenden Ton. Ich glaube, es war wieder mal ein Versuch, Jesus schlecht zu machen. Vers 25, er sagt: Doch. Oh, doch. Gute alte Petrus redet wieder drauf los. Petrus will den Ruf Jesu beschützen hier. Wir müssen ihm das zugute halten. Und wahrscheinlich auch seinen eigenen. Weil er hat es wahrscheinlich auch nicht bezahlt. Er sagte: Doch. Und als er in das Haus eintrat, kam Jesus ihm zuvor und sprach: Was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Ich mag, dass Jesus wusste, was dem Petrus am Herzen lag. Und er kam ihm noch zuvor. Und Jesus wusste genau, was passiert ist. Er kannte dieses Gespräch. Jesus kennt auch unsere Gedanken, bevor wir sie noch aussprechen. In Matthäus 6 hat Jesus gesagt in der Bergpredigt: Euer Vater weiß, was ihr benötigt, noch ehe ihr ihn bittet. Wir haben einen allwissenden Gott. Und wir müssen ihm nichts vormachen. Wir können auch nichts vor ihm verbergen. Wir können einfach offen sein und ehrlich sein mit ihm, und wir dürfen auch Zuversicht haben. Gott kennt unsere Bedürfnisse, noch ehe wir bitten. Und er hat uns verheißen, dass er uns versorgen wird. In Matthäus 6 hat er gesagt: Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, all das andere Zeug, wird euch hinzugefügt werden. Jesus sprach: Was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Da er aber sagte: Von den Fremden, sprach Jesus zu ihm: Demnach sind die Söhne frei. Jesus antwortet hier mit einer Frage in Gleichnisform. Haben wir hier das Bild von einem König und 2 Gruppen von Menschen, die Fremden und die Söhne des Königs. Die Frage ist: Von wem hebt der König Steuern ein? Von den Fremden oder von den Söhnen? Ja, ganz offensichtlich von den Fremden. Fremden hier in diesem Bild, in diesem Gleichnis, sind diese religiösen Juden mit allen ihren menschengemachten Traditionen und Regeln. Und das ist typisch für Religion. Religion sagt immer, du musst dir selbst deinen Weg zu Gott verdienen. Du musst deine Schuld selbst bezahlen. Du musst dich selbst erlösen. Du musst selbst dieses Lösegeld zahlen. Was immer das ist. Gute Werke oder meditieren oder von mir aus materielles Geld. Aber es ist unmöglich für uns Menschen, dass wir uns selbst erlösen. Dass wir unsere eigene Schuld abarbeiten. Das Wunderbare ist, dass die Söhne des Königs keine Steuern zahlen müssen. Die müssen kein Erlösungsgeld zahlen. Der König ist natürlich Gott, der Vater. Jesus ist der Sohn. Jesus erinnert den Petrus hier an sein Bekenntnis in Matthäus 16, wo Petrus bekannt hat, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus ist der einzig eingeborene Sohn Gottes. Und als solcher muss er kein Lösegeld zahlen. Das Wunderbare ist, in Jesus können der Petrus und auch wir adoptierte Kinder Gottes werden. Im Epheserbrief, im Kapitel 1, im Vers 5, heißt es, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. In Jesus sind wir adoptiert in Gottes Familie. Und auch wir sind befreit von dieser Steuer der Religion, die sagt, wir müssen uns zu Gott hinarbeiten. Wir müssen, gute Werke, Meditation, müssen selbst bezahlen. Nee, Gott, wir sind Kinder Gottes in Jesus. Und in Jesus sind wir befreit davon, dass wir für uns selbst bezahlen müssen, dass wir uns selbst erlösen müssen, dass wir unsere eigene Schuld abzahlen müssen. Nee, es ist Gottes Werk. Und er hat uns in Jesus adoptiert. Und als seine Kinder müssen wir kein Eintrittsgeld zahlen in sein Haus, in das Haus unseres Vaters. Der aber sagte von den Fremden, sprach Jesus zu ihm, demnach sind die Söhne frei. Damit wir ihnen aber kein Ärgernis geben, geh an den See, wirf eine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt. Öffne sein Maul und du wirst einen Starter finden. Den nimm und gib ihnen für mich und dich. Ein Starter ist kein Anlasser für den Fisch, sondern ein Starter war auch eine Münze damals. Und zwar war so viel wert wie 4 Drachmen. Also so ein 4-Drachmen-Stück. Das heißt, es war genug für die Tempelsteuer, für Jesus und auch für Petrus. Für beide. Mit anderen Worten, Jesus hat den Preis für Petrus bezahlt. Und er hat den Preis für uns bezahlt. Petrus schreibt uns im 1. Petrusbrief im Kapitel 1, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Jesus hat das Lösegeld bezahlt für unsere Schuld am Kreuz. Jesus hat das für uns getan, was wir nicht tun konnten. Deswegen müssen es wir nicht mehr tun. Wir dürfen sein Werk im Glauben für uns annehmen und wir dürfen ruhen in dem, was er für uns getan hat. Vielleicht eine Anmerkung noch hier dazu. Jesus wollte hier natürlich nicht sagen, dass wir Christen keine Steuern zahlen müssen. Das wäre die falsche Auslegung. Nee, die Bibel sagt, wir bezahlen die Regierung dafür, wir bezahlen Steuern, dass die Regierung uns ein friedliches Zusammenleben ermöglicht, dass sie für öffentliche Ordnung und Sicherheit sorgt. Im Römerbrief im Kapitel 13 können wir davon lernen. Da ist es, dass sie die Regierung, die weltliche Autorität, dass sie Gottes Dienerin ist, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert, nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein. Nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Also die Regierung ist dafür da, für Recht und Ordnung zu sorgen. Und dann heißt es weiter hier in Römer 13, denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern. Denn sie ist Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Also wir sollen Steuern zahlen als Christen. In Matthäus 22, als die Pharisäer zu Jesus gekommen sind und gefragt haben, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht, hat Jesus gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Also diese Bibelstelle hier in Matthäus 17 ist keine Ausrede, dass wir keine Steuern zahlen müssen. Im Gegenteil, ich glaube, wir Christen sollen gewissenhaft sein. Nicht die Regierung bestehlen, indem wir Steuern hinterziehen. Aber diese Steuer, um die es hier geht, ist keine Steuer für die Regierung. Das war eigentlich eine menschliche, religiöse Tradition, diese Tempelsteuer. Das war aber, was das war. Haben gesagt, du musst dieses Lösegeld immer wieder bezahlen, was sie dort einmalig im 2. Mose Kapitel 13 bezahlt haben. Das war eine religiöse Tradition. Und von dieser Religiosität hat Jesus uns frei gemacht. Wir müssen nicht länger durch unsere eigenen religiösen Werke uns zu Gott hinarbeiten. Nein, wir können ruhen in seinem Werk, in dem Werk, was Jesus für uns getan hat. Seht hier aber auch die Herzenseinstellung, die Jesus hatte. Jesus war frei von der Steuer, von dieser Religiosität. Er musste sie nicht bezahlen. Aber wir lesen, damit der anderen kein Anstoß ist, kein Ärgernis ist, hat er sie trotzdem bezahlt. Jesus hat immer an andere gedacht, nicht an sich selbst. Jesus hat immer andere höher geachtet als sich selbst. Und er war sogar gewillt, ein Opfer zu bringen, dass er anderen kein Anstoß ist. Jesus hatte diese Freiheit, die er hatte, nicht missbraucht, sondern er hat sich selbst eingeschränkt. Dort, wo es seine Freiheit ein Anstoß gewesen wäre für seine Nächsten. Und der Herr sagt uns durch Paulus was Ähnliches. Im Römerbrief im Kapitel 14. Da sagt er uns im Vers 9, so lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Im Kapitel 15 zu Beginn sagte, wir aber, die Schwachen, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen. Und im Kontext geht es darum, dass der Paulus sagt, hey Leute, in Christus, wir sind frei zu essen, was wir wollen. Auch damals dieses Fleisch, das den Götzen geopfert wurde. Ja, diese Götzen sind nichts. Und wenn euch jemand Fleisch vorsetzt, dann fragt nicht, ob es dem Götzen geopfert wurde oder nicht, sagt der Paulus, und genießt es einfach. Aber wenn es das Gewissen von jemand anderem verletzt, wenn es jemand anderem ein Anstoß ist, dann sagt der Paulus, dann esse ich lieber Gemüse. Ich habe die Freiheit, Fleisch zu essen, aber Mann, wenn das irgendjemand ein Anstoß ist, dann esse ich lieber Gemüse. Und es soll auch unsere Einstellung sein. Zum Beispiel, wir haben die Freiheit, ein Glas Wein zum Trinken, zum Essen. Aber für unsere amerikanischen Geschwister zum Beispiel ist es kulturell bedingt nicht akzeptiert, dass Christen Alkohol trinken. Deswegen, ich persönlich glaube, wenn wir mit Amis zusammen Mittag essen, sollten wir kein Wein trinken, kein Alkohol trinken. Wir sollen Rücksicht nehmen. Ja, wir haben die Freiheit, aber hey, wir wollen kein Anstoß sein. Oder der Herr gibt uns auch keine Bekleidungsvorschriften. Der Herr sagt uns niemand, dass wir im Anzug in den Gottesdienst kommen dürfen oder müssen. Hey, ich bin frei, im Frack zu kommen. Ich bin frei, in Jeans zu kommen. Wir haben die Freiheit in Jesus. Der Herr sieht nicht so sehr auf Äußerlichkeiten als auf unser Herz. Aber wenn ich meinen Freund in der russlanddeutschen Brüdergemeinde besuche, dann werde ich den im Anzug kommen, damit ich kein Anstoß bin. Jesus sagt, das ist das Prinzip, wir sind frei in Jesus. Es gibt keine religiösen Vorschriften, keine... Klar, wir haben Gottes Wort, wo Gott uns sagt, was richtig und falsch ist, aber diese menschlichen Vorschriften und Traditionen, hier von denen sind wir frei. Aber gleichzeitig, wenn unsere Freiheit jemandem ein Anstoß wäre, dann geben wir gern ein Stück von unserer Freiheit auf, um den anderen höher zu achten, um Frieden zu bewahren, um nicht sein Gewissen zu verletzen oder ein Anstoß zu sein. Schauen wir uns zum Schluss noch dieses Wunder ein bisschen an. Es war ein Versorgungswunder für den Petrus. Ziemlich cooles Wunder. Überlegt euch mal, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du angeln gehst und irgendjemand hat vielleicht mal ein Geldstück fallen lassen, das ein bestimmter Fisch mit dem Mund aufgeschnappt hat und du gehst angeln und der erste Fisch, den du fängst, hat dieses Geldstück im Maul. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Es war ein Wunder, was da passiert ist. Und es war überhaupt kein Problem für Jesus. Jesus ist der Herr der Schöpfung. Die ganze Schöpfung ist Jesus untertan. Interessanterweise, das einzige Geschöpf, was gegen Gott rebelliert, ist der Mensch. Alle andere Schöpfung ist Gott untertan. Und Gott hat uns verheißen, dass er uns versorgen wird, wenn wir ihm voll hingegeben sind und für ihn leben. Wie gesagt, Jesus hat gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und all diese anderen Dinge werden euch hinzugefügt werden. Gott wird euch versorgen. Vielleicht sagst du, oh, ich erlebe nie solche Wunder. Na, schauen wir uns einmal ein bisschen die Situation von Petrus an. Vielleicht können wir was daraus lernen. Erste Frage, die ich hätte, brauchst du ein Wunder? Brauchst du ein Wunder? Petrus und auch Jesus, die waren so arm, dass sie nicht mal diese Doppeldrachme zahlen konnten. Das war der Lohn von zwei Arbeitstagen. Es passt nicht ganz in dieses Bild, was die Glaubenslehrer lehren. Die sagen, ah, Jesus war reich. Wir dürfen unseren Reichtum beanspruchen in Jesus. Ich weiß nicht, ob die wirklich die Bibel gelesen haben. Jesus hatte nicht mal genug Geld, um die Tempelsteuer zu bezahlen. Auch der Petrus. Petrus hat ein Wunder gebraucht. Petrus war einer, der dem Ruf Jesu gefolgt ist und alles andere zurückgelassen hat. Und er ist Jesus nachgefolgt und hat ihm vertraut. Auch für seine Versorgung. Und ich glaube, ein Grund, warum wir so wenig Versorgungswunde erleben, ist unser Sicherheitsdenken. Wir wollen alles im Griff haben und wir vertrauen lieber auf uns selbst als auf den Herrn. Und wir machen keine Schritte im Glauben, obwohl der Herr uns ruft. Der Herr ruft uns zu etwas, aber wir haben Angst, einen Schritt rauszumachen. Und wir folgen diesem Ruf nicht. Und dann versäumen wir diese Abenteuer, die der Herr für uns hat. Ich habe mehr solche Dinge erlebt in den letzten 5 Jahren, seit ich hier bin, als die ganze Zeit, wo ich daheim war, versorgt war und studiert habe und gearbeitet habe. Unser Unglaube hindert uns manchmal, diese Versorgungswunder zu erleben. Und versteht es richtig, ich möchte nicht der Unverantwortlichkeit das Wort reden. So in dem Sinn, Leute, lasst uns alles hinschmeißen, weil Gott versorgt uns sowieso. Juhu, tralala. Das ist nicht, worum es hier geht. Seht hier im Kontext, der Petrus war ein Fischer. Und wie hat der Herr ihn versorgt? An seinem Arbeitsplatz. Er hat gefischt. Dort hat er dieses Wunder erlebt. Zweite Frage ist, wärst du gegangen? Wenn Jesus heute zu dir spricht und sagt, hey, geh hin an diesen See, nimm deine Angel mit und den ersten Fisch, den du fängst, wird ein Goldstück haben. Und dann nimm dieses Geldstück und bezahl deine Steuern. Wann wärst du gegangen? Oder hast du gesagt, hey, das ist lächerlich. Manchmal spricht Jesus zu uns und die Dinge machen nicht unbedingt Sinn. Oder wir sagen, Herr Gott, wie soll das geschehen? Sind wir gewillt, im Glauben einen Schritt zu machen? Petrus war dem Ruf des Herrn gehorsam. Das Dritte, der Petrus hat sich gedemütigt. Petrus war ein Fischer, der normalerweise mit einem Netz gefischt hat. Jetzt hat er so eine lächerliche Angel. Ich kann mir vorstellen, wie der Petrus dahin getrottet ist auf dem Strand mit seiner Angel. Und hat versucht, dass ihn niemand sieht. Und seine Fischerkollegen haben ihn ausgespottet. Da kommt der Petrus. Wuhu, Petrus! Mit der Angel heute. Während sie ihre Netze gewaschen haben. Sie wenn ein Holzfäller mit der Laubsäge auftaucht oder weiß nicht, der Informatiker mit dem Rechenschieber. Aber gerade das war das Zeugnis für den Herrn. Das hat das Zeugnis umso größer gemacht. Petrus hatte kein ganzes Netz, wo er hunderte Fische gefangen hat, sondern eine blöde kleine Angel. Und Gott hat die gebraucht. Manchmal lassen wir uns durch unsere Menschenfurcht, durch unseren Stolz zurückhalten, diesem Ruf des Herrn zu folgen. Sind nicht bereit, Spott oder Ablehnung in Kauf zu nehmen, weil wir Jesus nachfolgen. Das tun, was er uns aufs Herz gelegt hat. Zum Beispiel Jesus spricht zu unserem Herz und sagt, sprich mit ihr. Und wir, oh, nee, das ist mir peinlich jetzt. Und wir tun es nicht und wir versäumen dieses Wunder, was der Herr tun will. Manchmal kann Menschenfurcht uns zurückhalten. Petrus war dem Herrn gehorsam und hat einen Schritt im Glauben gemacht und hat es getan, was der Herr ihm gesagt hat, egal, was die Leute gedacht haben. Und diese Hingabe, dieser Gehorsam, dieses Vertrauen, das war der Schlüssel in seinem Leben. Und je mehr wir uns so auf Gott einlassen, ich glaube, desto mehr werden wir auch solche kleinen und großen Wunder, praktische Wunder in unserem Leben erleben. Gott wird uns nie im Stich lassen, wenn wir so auf ihn vertrauen. Gott ist ein Gott, der uns persönlich versorgt und der ganz persönlich besorgt ist um uns. Petrus hatte einige ganz persönliche Wunder nur für ihn erlebt. Jesus heilte seine Schwiegermutter. Wer weiß, ob ihm das so recht war, aber Jesus heilte seine Schwiegermutter. Jesus half ihm, Fische zu fangen. Sogar zu einer Tageszeit, wo normalerweise niemand Fische fängt. Jesus hat Petrus befähigt, auf dem Wasser zu gehen. Jesus hat das Ohr des Malchus geheilt, das der Petrus ihm abgeschlagen hat. Ich mag das. Hat sogar den Mist wieder ausgebügelt, den der Petrus gebaut hat. Jesus hat Petrus aus dem Gefängnis befreit in der Apostelgeschichte Kapitel 12. Gott ist so treu. Kein Wunder, dass Petrus schreibt im ersten Petrusbrief im Kapitel 5, schreibt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Petrus hat es persönlich erfahren. Und wir können das persönlich erfahren, wenn wir uns einlassen und auf Gott vertrauen. Leute, unser Gott ist absolut zuverlässig. Und er wird auch dich versorgen mit allem, was du brauchst. Und er wird sich dir als treu erweisen, wenn du dich nur ihm hingibst und ihm vertraust. Im Psalm 84, Vers 13, zum Schluss, heißt es, Herr der Herrscher, glückselig ist der Mensch, der auf dich vertraut. Glückselig ist der Mensch, der auf Gott vertraut. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du ein zuverlässiger Gott bist, ein Gott, der uns über alles liebt, der uns erlöst hat, der uns versorgt, auf dem wir uns 100% verlassen können. Ich bitte dich, stärk unseren Glauben, stärk unser Vertrauen auf dich, Herr, dass wir nicht länger auf uns selbst vertrauen, auf unsere Kraft, auf unsere Religiosität vielleicht vor dir, auf unsere Leistung, sondern dass wir ruhen in dem, was du für uns getan hast, Jesus. Und wir uns auf das einlassen, wozu du uns berufst, Herr. Ich danke dir, dass du uns in dieses Abenteuer rufst, in dieses Leben mit Beziehung mit dir. Wir beten dich an, Herr, als unseren Versorger, als unseren Erlöser und als unseren treuen Gott und liebenden Vater. In Jesu Namen.